Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn er kennt die Kapitalmärkte nicht nur aus der Theorie, sondern aus jahrzehntelanger Praxis. Er spricht Klartext, wenn es um Geldanlage geht und stellt unbequeme Fragen. Wo machen Anleger typische Fehler? Welche Rolle spielen Aktien heute noch? Und wie geht man eigentlich mit Risiken um, ohne in Panik zu verfallen? Wir sprechen über langfristige Strategien, Inflation, Zinsen, Geopolitik und auch darüber, wie er persönlich sein Geld anlegt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Philipp Vorntran. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, das tue ich auch, Joe. Und das ist cool, dass wir so mal wieder zusammensitzen.
Ja, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz gefragt oder uns gefragt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, damit die Hörer auch wissen, warum wir uns duzen. Das muss Anfang der 2000er gewesen sein. Da hast du bei der Credit Suisse gearbeitet und ich bei Merrill Lynch. Und da sind wir uns, glaube ich, das erste Mal über den Weg gelaufen. Und würdest du vielleicht so ein bisschen den Hörern noch deinen Werdegang noch mal kurz skizzieren, weil ich den wirklich sehr spannend finde?
Ja, das ist lang und langweilig, aber machen wir es kurz. Ich habe Anfang der 80er Jahre während meines Studiums in Würzburg, ich habe BWL und Geografie, also zwei Studiengänge studiert, bei der Deutschen Bank angefangen zu arbeiten. Zunächst ganz normal unten am Schalter, dann in der Vermögensberatung, japanische Optionsscheine war damals der heiße Scheiß. Dann bin ich an die Uni, an den Lehrstuhl von Professor Eckhard Wenger, vielleicht kennt den noch, die Älteren zumindest. Wir haben viel Rabatz auf den deutschen Hauptversammlungen gemacht. Wir haben ESG eingefordert, als ESG noch niemand zu interpretieren wusste. Dann bin ich aus meiner Promotion raus, direkt zu Julius Bär. Dort durfte ich zusammen mit Kurt von Storch, also meinem jetzigen Geschäftspartner, den größten Derivatefonds der Welt managen, den European Warrant Fund. Und dann bin ich, ich glaube 97 war das, zur Credit Suisse, war da lange Zeit der globale Chefstratege im Asset Management, war auch einmal CEO der deutschen Tochter und seit 2009 bin ich operativ jetzt bei Lossbach von Storch. Aufsichtsrat war ich schon länger und heute ist meine Bezeichnung im Unternehmen Partner. Das trifft es auch ganz gut. Ich mache mir immer noch über die Kapitalmärkte Gedanken, aber hin und wieder auch speziell im Diskurs mit dem Kurt über die Firmenstrategie, über die Produktestrategie. Also er ist ein bunter Strauß und das seit 25 Jahren in Teilzeit, weil ich einfach neben den Kapitalmärkten so viele Interessen und Hobbys habe, dass ich mir eben diese Zeit auch nehmen möchte. Die meisten Kundinnen und Kunden haben das glücklicherweise nie gemerkt.
Ja, die haben das nie gemerkt, weil du natürlich, wenn du nicht in Teilzeit bist, mit denen zusammen bist, ne, in aller Regel und nicht, wenn du in Teilzeit bist. Ja.
Genau.
Bei der Terminfindung unseres Podcasts hast du mir was ganz Spannendes erzählt, nämlich, dass du noch Chinesisch unterrichtet hast. Ich bin tief beeindruckt gewesen. Lass uns daran doch auch nochmal teilhaben, so zwei Sätze.
Ja, die Wurzel meiner Chinesischübungen liegt in meinem 45. Geburtstag. Damals habe ich beschlossen, ich möchte mal wieder was lernen, weil wir haben in der Schule, an der Uni alle fleißig gelernt, auswendig gelernt, mit mehr Spaß oder weniger. Aber dann wird man doch im Leben eher zu jemand, der Erfahrungen versucht zu optimieren. Und mit 45 habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt mal echt mein Gehirn wieder anstrengen, so richtig hardcore wie, Glocke und Zauberlehrling und ähnliches und die Mühen, die damit verbunden sind, habe mir überlegt, was könnte denn A herausfordernd sein und B auch für Beruf und grundsätzlich politisches Interesse was bringen und habe mir da Chinesisch ausgesucht. Das habe ich dann viele Jahre lang in Heimarbeit zusammen mit chinesischen Studentinnen und Studenten, die hier in Deutschland Germanistik studiert haben, mir angeschafft. Und ich war in der Zeit auch sehr, sehr oft in China. Viele deiner Hörerinnen und Hörer wissen das auch. Und jetzt kam vor 6 Wochen der Direktor unserer Schule, wo unsere jüngste Tochter zur Schule geht, und hat gesagt, da wir machen eine Projektwoche und die Eltern sollen ein bisschen was mit beitragen. Wer kann denn was Außergewöhnliches, was den Kindern vielleicht auch Spaß macht und Nutzen stiftet? Und da gab es natürlich Stand-up, Paddling, Klettern und Spanisch. Ich habe mich dann mit Chinesisch beteiligt, 2x2 Tage Chinesisch unterrichtet, von der Kalligrafie über den Grundwortschatz bis hin, ja, wie ist denn der Tagesablauf eines chinesischen Schülers? Da sind den deutschen Schülerinnen und Schülern dann doch etwas die Ohrwatscheln in Schwingung geraten. Was? Die haben nur 30 Minuten Zeit zum Spielen. Und deren Daddelkonsum wird vom Staat eingeschränkt. Ich glaube, das war gut. Und das Feedback, das ich von Eltern wie von den teilnehmenden Schülern, das waren Primärschüler, also nur wenig Mädchen, eher Jungs, die das interessiert hat, bekommen habe, war so, ja, dass ich es vielleicht im nächsten Jahr wieder mache.
Ja, großartig, und vor allen Dingen die Geschichte dahinter, mit 45 noch was lernen wollen, finde ich eine tolle Sache. Und es ist in der Tat, es gibt viele Leute, die behaupten, dass man tatsächlich Chinesisch oder Mandarin in der jetzigen Zeit durchaus beherrschen sollte, wenn man mit chinesischen Unternehmen zusammenkommen möchte. Also ich finde es klasse und gratuliere zu dieser Herausforderung. Ja.
Ja, beherrschen ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Chinesisch ist eine Sprache, die, was den Lernerfolg angeht, extrem anders aussieht, wie beispielsweise Französisch, Spanisch, Italienisch. Wenn du dort Sprachen lernst, dann ist das Allereinfachste das Passive, also das Verstehen. Wenn du mal so 10 Stunden Italienisch gemacht hast und dann nach Italien fährst, vielleicht in der Schule mal Latein gehabt hast, dann verstehst du eigentlich sehr viel. Das Komplexere ist dann die Grammatik und das aktive Sprechen. Im Chinesisch ist genau umgekehrt. Das Verstehen ist das Komplexe. Also ich traue mir jetzt zu, relativ fehlerfrei aktiv die Sätze zu formulieren. Ich kann lesen, ich kann auch die meisten Zeichen schreiben. Aber wenn ich mich ins Taxi setze in Anting oder in Nanjing oder in Shanghai und erzähle dann dem Taxifahrer, wo ich hin will, und der hat das Gefühl, ja, der Lao Wai, der weiß ja, wie man mit dem Chinesischen umgeht, und dann auf mich einredet, dann bin ich relativ schnell lost, weil das eben eine Tonsprache ist. Das Mandarin hat 4 Töne, das Kantonesisch sogar 7. Und unsere Ohren, zumindest so unmusikalische, wie ich sie habe, sind nicht auf diese Töne ausgelegt. Für uns ist Mama gleich Mama gleich Mama. Für uns ist es Mama. Aber für den Chinesen ist das ganz was anderes. Und deswegen sitze ich dann immer im Taxi und sage, langsam, langsam, langsam. Also das ist die große Herausforderung im Chinesischen. Das ist nicht die Grammatik, das ist auch nicht das Zeichnen der Zeichen. Da ist eine gewisse Logik dahinter, die man natürlich verstehen muss. Aber das Verstehen, jetzt mal die lokalen Dialekte komplett außen vor gelassen, selbst wenn jemand Hochmandarin spricht, ist das für jemand aus Europa, der nicht damit aufgewachsen ist, mega komplex.
Also meinen Respekt hast du auf jeden Fall, und ich finde das eine spannende Geschichte. Wir wollen heute ein bisschen über Kapitalmärkte sprechen, und ich denke, es ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man mal in den Rückspiegel schaut. Und du bist jetzt wirklich seit vielen Jahrzehnten an den Kapitalmärkten unterwegs. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist die größte Veränderung, die ich in den letzten Jahrzehnten gesehen habe, die nicht nur da war und dann wieder verschwand, sondern die auch geblieben ist? Gibt es da was du auf eine, vielleicht zwei Sachen reduzieren könntest, wo du sagst, das ist wirklich ein sogenannter Game Changer gewesen?
Ja, ich glaube, das gibt es. Als ich an der Uni studiert habe, haben wir die ganzen modernen Portfoliotheorien, Optionspreistheorien und sowas durchdekliniert. Und immer sind wir ausgegangen von einem effizienten Markt. Dieser effiziente Markt, von dem wir damals ausgegangen sind, der hat zumindest zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht existiert. Du konntest mit Insiderwissen, das logischerweise auch damals schon eigentlich nicht wirklich legal war. Du konntest mit Research in kleinen Unternehmen wirklich den Marktteilnehmern in der Breite mehr als eine Nasenlänge voraus sein und damit Überrenditen erzielen. Heute sind wir, was die Research-Tiefe angeht und natürlich auch die Hilfe von der künstlichen Intelligenz hinzugezogen, wahrscheinlich so nah an diesem effizienten Markt, wie wir es noch nie in der Geschichte gewesen sind. Und deswegen wird es in der Zukunft meiner Meinung nach wirklich immer schwieriger werden, durch Research über Renditen, und zwar deutliche Überrenditen zu erzielen. Das ist meiner Meinung nach der große Unterschied zwischen den Kapitalmärkten, als ich ihn in den Anfang der 80er Jahre selbst kennengelernt habe und heute, dass man viel mehr über die Grundstruktur eines Portfolios nachdenken muss, den Einsatz von Anlageklassen und viel mehr Geduld, Zeit und Durchhaltevermögen mitbringen muss, als das damals der Fall war. Damals war rein und raus in kleinen und mittelgroßen Titeln mit ein bisschen Zusatzinfo durchaus etwas, was Rendite generiert hat. Heute ist hin und her taschenleer definitiv ein Satz, den man fünfmal unterstreichen muss.
Nun, ich kann mich auch gut an meine Anfangszeit erinnern. Da gab es einen Portfolio-Manager, der hat immer gesagt, es gibt so einen Dreiklang. Das bedeutet, es fing an mit under-researched, under-owned und das führte dann zu undervalued.
Ja.
Und ich glaube, dass natürlich auch der Informationsfluss. Früher haben wir Informationen bekommen und ich bin sicher, du hast das auch erlebt, lagen die Tagesinformationen in einer Umlaufmappe, die von Schreibtisch zu Schreibtisch lief und wo jeder seinen Haken und sein Kürzel dran machte, dass er es auch gesehen hatte. Das ist heute eine E-Mail und davon bekommen wir im Notfall Hunderte am Tag. Plus die künstliche Intelligenz, die du angesprochen hast. Also man kann sich über jede Firma in Sekundenschnelle weitreichende Informationen holen, die man wirklich vor einigen Jahrzehnten nicht gehabt hat,
ja. Ja, das machen wir auch bei uns im Unternehmen am Anfang spielerisch, jetzt durchaus auch als Hilfestellung. Wir lassen die KI ein Unternehmen analysieren mit den Vorgaben, die für uns relevant sind. Und dann kommt der Bert oft aus dem Büro und sagt, boah, also da haben sie da und da vielleicht ein bisschen was fehleingeschätzt, die KI. Aber das ist brauchbar. Und als ich angefangen habe, da haben wir die Kurse noch aus dem Videotext rausgeholt. Um 15 Uhr wurde das Fenster der Bank aufgemacht und die Kurstabellen reingehängt, weil man ja sonst überhaupt keine Chance hatte, an die Informationen ranzukommen. Die japanischen Optionsscheine, in denen ich zu der Zeit sehr aktiv gewesen bin, da gab es von der Deutschen Bank damals extra eine Hotline, da konnte man ab 18 Uhr anrufen und die Preise abholen, um zu wissen, ob ich am nächsten Tag verkaufen soll oder nicht. Also das ist eine ganz, ganz andere Welt gewesen. Und wer da nah dran war, wer da am aktiven Börsenhandel in Frankfurt, in München, in Hannover, die Börsen waren ja damals alle noch aktiv und physisch besetzt, teilgenommen hat, der hatte wirklich einen massiven Vorsprung. Ich erinnere mich auch noch Anfang der 90er Jahre, als ich den European Warrant Fund hatte, haben wir natürlich auch Schweizer Optionsscheine im Portfolio gehabt. Die wurden in der Regel zweimal am Tag gehandelt, in der ersten und in der letzten Sitzung an den Ringen. Und wir hatten damals einen Optionsscheinhändler, der hat ja, zum Mittagessen durchaus auch mal ordentlich ins Weinglas geschaut. Und wenn ich sicherstellen wollte, dass der mir meinen Optionsschein auch wirklich handelt und nicht vergisst, musste ich den dann um 3:45, weil um 4 war einmal die Schlusslesung, anrufen und sagen, so, jetzt bleiben wir gemeinsam am Telefon, damit du mir nicht einschläfst, wenn mein Optionsschein kommt. Das ist heute völlig unvorstellbar in der digitalen Welt. Aber das zeigt, was sich geändert hat. Das ist meiner Meinung nach wirklich der große Unterschied. Hype und Hypes gab es damals, die gibt es immer wieder. Aber solche strukturellen Veränderungen, die sind schon beobachtbar. Das Schöne ist, sehr stabil über die Jahrzehnte, ja fast die Jahrhunderte, ist die Größenordnung, dass Unternehmen ihre Gewinne per annum im Durchschnitt mit 7% steigern. Und deswegen ist es für einen Anleger immer noch sinnvoll, in gute Unternehmen zu investieren, zumindest dann, wenn die Anleihenrendite deutlich unter den 7% liegt.
Ja, diese 7% sind ja eine Zahl, wenn man die mit Kunden und mit Normalsterblichen in Anführungsstrichen teilt, klingt das für alle immer besonders unrealistisch.
Ja.
Insbesondere seitdem wir diese Nullzinspolitik hatten und wir uns an niedrigere Zinsen gewöhnt hatten, dass man mit 7% Rendite durchaus über die letzten Jahrzehnte pro Jahr hat rechnen können. Kommen wir, Philipp, zu Denkfehlern, die gemacht werden. Ich weiß, dass wir uns oft auch ausgetauscht haben, was so der perfekte Kunde wäre und wie der gehen würde. Was ist denn eurer und auch deiner Beobachtung nach der größte Denkfehler, den Anleger machen?
Ja, der größte Denkfehler ist, dass sich die Anleger nicht wirklich strukturell Gedanken machen über ihr Renditeziel und über den Anlagehorizont, den sie haben.
Wir machen ja auch. Es ist doch eigentlich eine Binse, oder? Also
das sollte eine Binse sein, ist es aber nicht. Wir machen ja neben dem Fondsgeschäft bei uns bei Flossbach von Storch auch Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden. Und da kommen dann oft potenzielle Kunden zu uns ins Büro, die gerade eine Unternehmung verkauft haben. Und dann haben die 100 Mio jetzt in der Kasse und wollen das auf 2 oder 3 Asset Manager verteilen. Und dann kommen die reinspaziert und sagen so, wie lege ich jetzt mein Geld an? Und dann muss man ja was wissen von diesen Menschen. Und meine Kernfrage, wenn ich mit denen in Kontakt komme, ist immer A, wie lange brauchen sie das Geld nicht? Und B, was wollen Sie denn für eine Rendite damit erzielen? Weil das sind die zwei Schlüsselgrößen, auf die ich die Konstruktion des Portfolios basieren lassen werde. Bei der Zeit kommt dann immer sowas Amorphes, naja, ich brauche es morgen nicht. Aber wenn man sie dann festnageln will, naja, bedeutet das, die nächsten 10 Jahre werden sie darauf nicht zugreifen, dann wäre das schon wieder sehr, ich weiß nicht, vielleicht beteilige ich mich an einem neuen Unternehmen oder kaufe mir eine schöne Immobilie in Frankreich oder eine Yacht oder weiß der Teufel. Was? Aber das geht immer noch. Also der Zeithorizont, da werden wir uns sehr schnell einig. Also das sind dann so ein paar Ping-Pong-Fragen, aber dann kriegen wir das raus. Aber wo die in der Regel komplett blank sind, ist die Renditeerwartung. Und zwar weder nominal noch real haben die etwas auf der Pfanne. Und meistens ist dann so der minimale Konsens, naja, ich möchte zumindest real kein Geld verlieren. Und dann sind sie auch so ein bisschen überrascht, wenn ich ihnen dann sage, okay, gut, also ich gehe davon aus, die nächsten 10 Jahre haben wir mal 3% Inflation und wir haben in Deutschland eine Kapitalertragssteuer. Sind sie noch in der Kirche? Okay, sind sie noch? Dann sind das 30%. Das bedeutet, sie müssen mindestens 4,5% nach den Gebühren an Rendite haben, damit sie real nach Steuer und Inflation kein Geld verlieren. Und dann merkt man bei den meisten schon, wie so ein bisschen der Laden runtergeht, weil aus den 4,5%, das ist ihnen dann auch klar, braucht oder erklärt sich dann ein Portfolio mit einem relativ hohen, zumindest für deutsches Bildungsbürgertum, relativ hohen Aktienanteil, weil eine 10-jährige Staatsanleihe mit 2,7% schafft die 4,5% nicht. Und wenn ich die 7%, die wir beide, glaube ich, auch für die nächsten Jahrzehnte als Basis für die Gewinnentwicklung und die Gewinnrenditen annehmen, wenn ich die 7% mit den 2,7 mische, dann ist das in der Regel ein 50-50 Portfolio, also 50% globale Aktien, 50% Anleihen, um allein den Realwert zu halten. Und das ja eigentlich nicht das Ziel, mit dem sie bei mir aufgeschlagen sind. Die haben gedacht, ich mache jetzt mit den 20 Millionen regelmäßig einen realen Ertrag, der eher so, 10% plus ist. Also man merkt dann einerseits ziemlich unrealistische Renditeerwartungen. Viele Leute von draußen haben das Gefühl, die zaubern da irgendwie Rendite zusammen. Und umgekehrt eine doch immer noch sehr starke Aversion, was das Geldanlegen in Unternehmen anbetrifft. Und das liegt einfach daran, dass in Deutschland bei der Schulbildung keiner irgendwas von sinnvoller Geldanlage beigebracht bekommt. Wenn wir Wirtschaftsunterricht haben, dann ist das meistens sehr volkswirtschaftlich ausgerichtet, Inflation, Wachstum. Aber wie man Geld anlegt und wie man seine Steuererklärung selbst macht, das ist meiner Meinung nach mindestens so relevant wie das Skelett vom Pferd, das wir im Biounterricht rauf und runter dekliniert bekommen.
Das ist ja, glaube ich, auch sowieso eine der größten Irrtümer unserer Zeit und in Deutschland ist, dass man in der Schule Dinge beigebracht bekommt, die zu 5% genutzt werden von den Schülern und andere Dinge, die jeder zu 100% nutzen muss, die im täglichen Leben vorkommen, einfach hinten runterfallen. Und ich glaube, dass das ein großer Knackpunkt ist und das fängt ja schon viel früher an. Da müssen wir noch nicht über Geldanlage sprechen, sondern sprechen wir darüber, wie funktioniert denn eigentlich so ein kleiner Wirtschaftskreislauf und wo ist da deine Rolle, die du da einnimmst, ob du willst oder nicht?
Ja, ohne dass wir jetzt uns groß über das deutsche Schulsystem unterhalten. Aber wenn ich jetzt da den Schulunterricht unserer jüngsten Tochter, die hat jetzt 9 Lenze auf dem Rücken, vergleiche mit dem, was ich hatte vor, sagen wir mal, knapp über 50 Jahre damals, dann ist da nicht viel Veränderung festzustellen. Die Welt hat sich doch einiges geändert und ich will mich nicht beklagen über die Qualität der Schule hier vor Ort. Die ist wirklich spitze und das Lehrpersonal gibt sich echt Mühe, unseren Kindern Wissen und moralische Wertemaßstäbe beizubringen. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber der Lehrstoff, die Inhalte, die Art und Weise, wie die vermittelt werden, sind genauso analog wie in den späten 60er Jahren, als ich in die Schule eingetreten bin. Und digital, klar, die haben alle mal Hausaufgaben, die sie auf ihrem iPad machen können. Aber was da an Zettel, was da an Heften und ökologischem Unsinn verbraucht wird, das passt definitiv nicht zu der vermeintlich nachhaltigen Welt, in der sich unsere Politik befindet. Das war bei dir wahrscheinlich genauso wie bei mir. Wir hatten Schulbücher, die haben Generationen von Schülerinnen und Schülern genutzt. Die waren mindestens mal 10, 11, 12 Jahre alt. Die wurden auf die Art und Weise wirklich recycelt. Heute, wenn ich den Ranzen durchforste, da ist kiloweise fotokopiertes Papier. Boah, da tue ich mir echt schwer, das mit dem Ziel einer nachhaltigen und umweltgerechten Politik in Gleichklang zu bringen.
Gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine zwei Meinungen zu. Kleine Anekdote aus meiner Schulzeit. Meine Schwester ist 3 Jahre älter als ich und ich habe mich immer riesig gefreut, wenn ich eines dieser Schulbücher, von denen du gerade gesprochen hast, wenn ich das bekommen habe, was meine Schwester bereits hatte, weil jedes Schulkind hat vorne seinen Namen reingeschrieben.
Ja, genau so war das.
Und ging das über Generationen, sage ich jetzt mal. Und das war immer ein Highlight, wenn ich das Buch benutzen durfte, was meine Schwester benutzt hat.
Ja, wir sind 4 Jungs innerhalb von 5 Jahren. Also das war bei uns kein Highlight, das war eigentlich normal. Meine Frau hat gesagt, das war immer das Schönste, wenn sie das Buch von einem Schwarm bekommen hat. Das wurde dann nicht mehr aus der Hand gelegt. Ja, aber das sind die alten Geschichten, die haben mit Kapitalmarkt wenig zu tun, aber das zeigt, wie eben unser Bildungssystem offensichtlich anders als in vielen anderen Ländern nicht in der Lage ist, sich an die moderne Welt anzupassen. Wir haben immer noch sehr viel Gutes auf der moralischen Ebene, auch wenn die Förderung in der Regel nur für die Schwächeren und nicht für die Stärkeren betrieben wird. Das ist sicher auch ein Manko im deutschen Schulsystem. Aber was die Technik angeht, sind wir wirklich Lichtjahre hinter dem Standard, den speziell auch die Asiaten setzen, hintenher.
Gut, aber was ich auf jeden Fall mitnehme ist, und das teilt auch oder ist auch meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass um grundsätzlich erfolgreich Geld zu investieren, muss man nicht der High-End-Professor sein, sondern es gibt so ganz, ganz, ganz simple Dinge und du hast gerade zwei davon genannt. Das ist Zeit und das ist Renditeerwartung. Diese beiden Dinge schon mitgenommen. Und ich glaube, wenn du dann noch, und du hast ein weiteres auch genannt in einem Nebensatz, das ist diversifiziert sein, also sprich breit, möglichst breit aufgestellt zu sein, sind ja eigentlich schon Erfolgsrezepte. Und wenn man das diszipliniert macht, ist man von einem Erfolg in seiner Investition, in seiner Geldanlage, in seinem Vermögensaufbau ja überhaupt nicht weit entfernt.
Das ist so. Und was du noch vergessen hast zu erwähnen, ist das Wörtchen Demut. Weil sehr vielen dieser Anleger, teilweise Hobbyanleger, fehlt die Demut zu realisieren, dass man es wahrscheinlich doch nicht besser kann als all die anderen. Natürlich gibt es immer, und das ist statistisch auch einfach zu begründen, die Six Sigma-Events, irgendein Hobby-Investor, der wirklich dann Millionen zusammen investiert, die gibt es rein statistisch logischerweise. So wie es die anderen gibt, die von ihrem Portfolio relativ wenig reden, weil die Renditeziele hinten und vorne nicht erfüllt werden für den normalen Bürger. Das sage ich immer wieder und so sieht auch das Portfolio von Philipp Vondran aus. Reicht eine Seite Depotauszug, die ordentlich strukturiert 3 oder 4 guten globalen Aktienfonds mit logischerweise ein bisschen Festgeld für eine Überraschung und dann möglicherweise zur Stabilisierung des Ganzen ein paar gute Unternehmensanleihen oder vielleicht ein Unternehmensanleihen oder einen flexiblen Bondfonds, aber den in einer überschaubaren Größe und fertig ist die Kiste und damit kriegt man seine Altersvorsorge, damit kriegt man seine Sparziele finanziert. 100% globale Aktien sind natürlich beispielsweise für die Kinder das Optimale. Die können 18 Jahre lang darüber nicht verfügen und machen mit dem Geld dann keinen Blödsinn, also zu früh zu verkaufen. Unsere Regulation ist da leider ein bisschen störrisch, was solche Sachen angeht. Aber je länger meine Zeit ist, desto mehr sind die Aktien der wichtige Faktor. Die sind eben Renditebringer und die sind Inflationsschutz. Und all das ist etwas, was bei den Anleihen und beim Sparbuch nicht wirklich zu unterstreichen ist.
Gehen wir da zum Schluss unseres Gesprächs noch ein bisschen tiefer rein. Weil du hast es eben so ein bisschen kryptisch fast ausgedrückt, wie dein Portfolio auch aussehen wird oder wie das aussieht. Das bedeutet, ich fasse nochmal kurz zusammen, wie ich es verstanden habe, unabhängig von deinem Portfolio, sondern ja. Eine Streuung auf der globalen Aktienseite macht Sinn. Streuung erreicht man A über einen global anlegenden Aktienfonds und eine weitere Streuung erreicht man über vielleicht 2, 3, 4 dieser global anlegenden Aktienfonds. Da sind enthalten aber auch Emerging Markets.
Das bedeutet, da widerspreche ich. Ein guter globaler Aktienfondsmanager oder gendergerecht zu sein, Fondsmanagerin, die gibt es ja durchaus, die werden in ihr Portfolio auch die Unternehmen aus den Schwellenländern hineinnehmen, die vom Geschäftsmodell und den Zukunftsaussichten ihnen attraktiv erscheinen. Das ist etwas, was mir in Deutschland sehr begrenzt einleuchtet, dass sich die meisten, wenn sie dann in Aktien investieren, deutsche oder europäische Aktien kaufen und dann als Gegenposition Emerging Market Aktien, von denen sie nicht wissen, wie der Rechtsstand der Volkswirtschaft ist, in der sie sich bewegen. Irgendein Makroökonom hat Ihnen was von Wachstumsraten erzählt, die über den in Deutschland sind, was ja auch keine Kunst ist. Aber die wenigsten machen sich Gedanken über das Gewinnwachstum dort. Guck, China hat die vergangenen 30 Jahre 6, 7, 8% Wirtschaftswachstum gehabt. Bei den Aktien ist in puncto Gewinn wenig angekommen. Das zeigt, wie naiv diese makrogetriebene Werbestory für die Emerging Market Fonds ist. Nein, ich habe explizit globale Aktienfonds gemeint, die keine Einschränkungen haben ihres Investmentuniversums und dann, wenn es Sinn macht, auch Aktien aus den Schwellenländern mit reinnehmen. Selbstverständlich, warum auch nicht?
Verstehe.
Aber nicht, nicht separat.
Nun, dann lass uns doch noch eine eigentlich ein völlig klaren Zusammenhang noch mal ganz kurz auch deutlich ausdrücken. Wenn ich mir den globalen Aktienmarkt anschaue, sind wir bei weit über 50% USA. Ja? Der einfach die der Aktienmarkt repräsentiert über 50%.
Habe ich auch kein Problem mit.
Ist kein Problem. Vielleicht sagen wir aber nochmal ganz deutlich, dass der deutsche Aktienmarkt in dem gleichen Zusammenhang, wenn ich die Zahl richtig habe, unter 3% ist.
Ja, so sieht's aus.
Und wir haben ja auch einige österreichische Hörer, der österreichische Aktienmarkt so bei 0,3 oder 0,4% liegt. Ich wollte die Zahlen jetzt einfach nur mal nennen, weil es gibt ja so etwas wie ein Homebias, dass die Leute glauben, in der geografischen Lage, in der sie sich befinden, kennen sie die Aktien und die Firmen, die dort sind, ganz besonders gut. Und dann übergewichten sie schlicht und ergreifend den Markt, den sie vermeintlich am besten kennen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Und zwar nicht nur, was Portfolio angeht. Du hast ja absolut recht. Also die Gewichtungen sind natürlich relativ zur Weltkapitalisierung absurd. Aber es kommt ja noch dazu, dass die meisten Deutschen ja aus der deutschen Volkswirtschaft ihr Gehalt beziehen, aus deutschen Immobilien ihr Mieteinkommen, aus deutschen Lebensversicherungen und Pensionskassen ihre Altersvorsorge. Die haben ohnehin schon so ein Klumpenrisiko in ihrem Gesamtvermögen, dass sie eigentlich deutsche Anlagen prinzipiell meiden müssten im frei verfügbaren Vermögen. Das wäre die konsequente Entscheidung, wenn ich das übers Gesamtvermögen anschaue. Und wie du richtig sagst, das ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Der Anteil Deutschland und Europa, nicht nur bei den Aktien, sondern speziell auch bei den Anleihen und den Währungen, ist gigantisch. Und leider sind wir halt nicht mehr die führende Volkswirtschaft der Welt. Und leider haben wir nicht technologisch die brillantesten Unternehmen der Welt zu bieten. Und deswegen passiert das, was in den letzten 20, 30 Jahren regelmäßig der Fall gewesen ist. Die Performance liegt deutlich unter dem eines globalen Aktienproduktes. Und da machen auch die letzten 12 Monate nicht wirklich den großen Unterschied, wo natürlich deutsche Unternehmen und deutsche Aktienkurse aufgrund des Moneyflows aus dem Dollar in den Euro hinein und der Hoffnung, dass Friedrich Merz irgendwie den Unterschied macht, passiert sind. Am Ende zählen eben die Gewinnzahlen und die Gewinnentwicklung und da sind wir relativ weit hinten anzusiedeln. Immer noch, trotz Merz und wahrscheinlich auch besonders in den nächsten Quartalen wegen des relativ starken Euros.
Nun zum Thema Klumpenrisiko. Ich glaube, das ist eines der unterschätztesten Risiken tatsächlich. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der bei Volkswagen beschäftigt war. Und der fragte mich, ob er die Volkswagen-Aktie zeichnen soll. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, du kriegst doch sowieso wahrscheinlich Mitarbeiteraktien, die hast du sowieso schon. Ja, und dann sagte er, ich habe nicht nur Mitarbeiteraktien, ich habe sogar auch eine Anleihe von Volkswagen gezeichnet. Und der wollte noch zusätzlich Aktien kaufen von Volkswagen und hatte übrigens darüber hinaus noch seine beiden Kinder im Volkswagen Kindergarten. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn dein Unternehmen in Probleme gerät, bist du kein Gehalt mehr, hast keine Dividende mehr eben der Aktie, hast vielleicht sogar einen sinkenden Aktienkurs, die Anleihe wird ausfallen, deine Kinder müssen den Kindergarten verlassen. Wenn du schlau bist, investierst du in den größten Mitbewerber von Volkswagen dein Geld, dann hast du eine Diversifikation hinbekommen, die sinnvoll erscheint auf den ersten Blick. Ja.
Ja, vielleicht hat er auch noch seine Immobilien in Wolfsburg gehabt, die dann ins Bodenlose stürzt. Ich hätte ihm allerdings nicht einen Mitbewerber empfohlen, weil es kann natürlich auch eine Branchenkrise geben und dann hilft der Mitbewerber auch nichts. Von den Automobilherstellern, Volkswagen hat ja seine Probleme, wie wir alle wissen, und die sind natürlich auch sehr stark Corporate Governance getrieben. Die Art und Weise, wie die Führung in Wolfsburg zusammengesetzt ist, die Aktionäre, da brauchen wir ja alle nicht drüber
eigener
sprechen.
Eigener Podcast, Philipp, eigener
Katastrophe.
Podcast.
Katastrophe, deswegen ist die Aktie eigentlich uninvestierbar. Nicht
ich wollte
wegen
es besonders drastisch ausdrücken für ihn, dass er versteht, dass das nicht schlau ist, was er da macht. Ja.
Nee, also definitiv ist das so. Klumpenrisiko im Gesamtvermögen anschauen und dann man das, glaube ich, auch nachvollziehen können. Aber dafür muss man mal eine Aufstellung machen, sei es Gesamtvermögens. Und auch die hat kaum ein Deutscher. Ich habe ja 12 Jahre in der Schweiz gelebt, da muss man Vermögensteuer zahlen. Und das bedeutet, zu jeder Steuererklärung muss eine Gesamtvermögensaufstellung inklusive aller Autos, inklusive aller Rückkaufswerte der Versicherung und so weiter und so fort. Und da weiß man ganz genau, was die Vermögenswerte sind und ist, glaube ich, ganz froh. Das war zumindest bei mir der Fall, wenn jedes Jahr der Wert etwas größer geworden ist, auch wenn man ein bisschen Vermögenssteuer drauf zahlen musste. Die meisten Deutschen haben überhaupt keinen Blassen, was ihr Vermögen wirklich ist. Und die meisten Deutschen haben einen viel zu hohen Anteil von Konsum relativ zu sinnvollem Sparen. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen nicht eine ordentliche Sparrate, aber diese Sparrate ist natürlich, was die Allokation angeht, eine absolute Katastrophe. Der Anteil von Festgeldern im weitesten Sinne ist in Höhen. Da kriegt man Albträume von als Kapitalmarkt.
Ist ja ganz spannend, dass die Menschen nicht mal wissen, wie viel Geld sie in ihrem Portemonnaie haben und dabei haben und dann aber davon ausgehen, dass sie ganz genau wissen, wie ihr Depot aussieht. Ne? Also das ist natürlich nicht der Fall. Ja,
ja und natürlich auch den Anspruch haben, mindestens 3-mal im Jahr in Urlaub zu fahren. Ja. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, da war der Anspruch der Menschen erstmal die eigene Immobilie zu kaufen oder zu bauen. Dafür hat man sehr viel Geld in die Hand genommen. Hatte dann auch Hypothekenzinsen, die waren 10% und höher. Also der Anreiz, schnell zurückzuzahlen, war da. Und da wäre keiner auf die Schwachsinnsidee gekommen, 3 oder 4-mal im Jahr nach Mallorca zu fliegen. Da war klar, man zahlt erstmal die Immobilie ab. Dann hat man einen gewissen Inflationsschutz und auch etwas fürs Alter. Heute ist das so bequem, die jungen Leute, aber nicht nur die, haben den Urlaub als Lebensbestandteil abgespeichert, aber was ihnen komplett fehlt, ist eine sinnvolle Altersvorsorge. Aber wir wären viel zu lange. Du hattest 30 Minuten.
Wir sind jetzt bei 40.
Dann sind wir inzwischen schon drüber.
Ja, aber es ist spannend und ich glaube, es werden unsere Hörer auch spannend finden. Die allerletzte Frage, Philipp. Und dann verabreden wir uns für ein paar Monaten, machen wir nochmal einen Podcast und dann gucken wir uns vielleicht nochmal ganz dezidiert das Rentensystem und die Altersvorsorge an.
Oh ja, sehr gerne. Da gibt es viel zu gucken.
Da gibt es sehr viel zu gucken. Ich habe mich mit dem Clemens Fuest, mit dem ich neulich einen Podcast gemacht habe, ebenfalls darauf verabredet, dass wir das nochmal machen wollen, weil ich möchte meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass der Fokus in diese Richtung gelenkt wird oder mehr gelenkt wird, als das aktuell der Fall ist. Glaube ich, ein Herzpunkt von allen oder muss ein Herzpunkt von allen sein. Allerletzte Frage von mir, Philipp. Wir haben jetzt viele Dinge angesprochen. Gib uns und auch mir und unseren Hörern doch mal was Optimistisches für die nächsten Monate mit auf den Weg. Was stimmt dich optimistisch?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben immer Probleme gehabt. Ich kenne kein Jahr meiner Lebensgeschichte, in dem man nicht das Gefühl hatte, irgendwelche Krisen werden uns in den nächsten Monaten einholen. Und wir sind immer damit fertig geworden. Und das Schöne ist, gute Unternehmen sind deshalb gute Unternehmen, weil sie genau in diesen Krisenphasen einen Plan B, C, D und unendlich haben. Und das unterscheidet sie einfach auch von der Politik, die sehr oft dogmatisch ein Pferd so lang reitet, bis es wirklich tot auf der Straße liegt und dann irgendein anderer wilder Reiter kommt und sagt, ich übernehme jetzt. Das können sich Unternehmen nicht leisten und deswegen fühle ich mich viel besser aufgehoben in einem Strauß guter Unternehmen als in einem Strauß von Anleihen.
Das ist sicherlich auch fast eine Binse, aber sehr, sehr wichtig, dass wir das immer wieder auch betonen. Denn insbesondere in Krisenzeiten zeigen sich tatsächlich die soliden und die sehr guten Unternehmen. Und die gibt es. Und zwar gibt es die auch reichlich auf der Welt. Und es gibt Profis wie euch, die versuchen, genau diese Unternehmen zu finden, zu identifizieren und den Kunden gangbar zu machen. Dafür danken wir euch und natürlich auch für diese harte Arbeit. Und ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Unser Gespräch ist ein bisschen länger geworden, als wir das gedacht haben. Aber ich glaube, es war notwendig, ein paar Sachen anzusprechen. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, Philipp. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald mal wieder. Und die Verabredung für den Podcast zum Thema Rente und Rentensystem und Altersvorsorge steht. Und das machen wir demnächst. Einverstanden?
Ja. Da machen wir sehr gerne und komme ich einfach an der Ostsee besuchen. Da siehst du mich vielleicht in etwas kürzeren Hosen als in Frankfurt und Umgebung.
Eine gute Idee. Danke, Philipp. Alles Gute für dich und schöne Grüße.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Eine Produktion von Vogt Professionell.